بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات. ومع اللقاء 34 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtsleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azza wa jal gibt und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder mit der Fortsetzung der Vortragsreihe bezüglich dem Leben und den Vorzügen aus dem Leben der Gefährtinnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ikhwat al-Iman wa al-Islam ma sirat al-Sahabiyya al-Sawwama al-Qawwama harisat al-Qur'an al-Karim أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. ما زلنا مع السر الذي أصره إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر به إحدى أمهات المؤمنين وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. فأنزل الله عز وجل سورة التحريم فيها فوائد إيمانية وأحكام فقهية تضمن استقرار البيت المسلم وسلامته. من أجل هذا وقفنا وما زلنا أمام سورة التحريم نستخرج عبرها وفوائدها وأحكامها. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الله عز وجل في هذه السورة المباركة: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبينا في الدرس الماضي أن الإيمان يقهر الطغيان، فهذا فرعون في سلطانه وجبروته وظلمه وجوره كان يذبح الأطفال ويستحيي النساء، وكان يقول أنا ربكم الأعلى ورغم هذا فإيمان زوجته قهر هذا الطغيان، حتى لا يتعلل المتعلل بعدم استقامته على منهج الله وعدم التزامه بدين الله أنه يخاف من كذا أو يخاف من كذا أو يخاف من كذا، كما يفعل المنهزمون نفسيا الذين لا صدق عندهم. يقول لك أنت عارف الظروف والأحوال وأنا إزاي ألتزم، لدرجة أن بعضهم كما تعلمون في دول الغرب قد يتركون صلاتهم والجمعات خوفا من صاحب العمل مثلا، الشيف كما يسمونه. وبعضهم يتعلل يقول لك أصل العمل عبادة. نقول هذه أكذوبة، خدعك بها الشيطان وخدعتك بها نفسك الأمارة بالسوء. لماذا؟ لأن العمل هو الصلاة، شغلك في الحياة هي الصلاة، وما عمل الدنيا إلا جزء من العبادة، ولا يسمى بالعبادة إلا إذا تقدمته الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نحن نرزقك. يبقى من الذي يرزق؟ الله عز وجل. المهم تحرص على الصلاة، أن تترك صلاتك وأن تقصر فيها خوفا من مخلوق مثلك، فهذه مصيبة، فالقرآن يقيم عليك الحجة. هذه امرأة زوجها من؟ فرعون مصر. من فرعون؟ الجبار المتجبر الطاغية الذي ادعى الألوهية، وكان يذبح الأطفال ويستحيي النساء وعاث في الأرض فسادا. فهل منعها هذا الطغيان من أن تجهر بالإيمان؟ الإجابة لا، فدي حجة على كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أيضا المغريات، مغريات الحياة الدنيا، امرأة تعيش في قصر ملكة وتحكم مصر، ورغم هذا لم تمنعها المغريات من إعلان الإيمان. ممكن الإيمان يفقدها تلك المغريات، لا قصر ولا مال، وممكن تعذب وينكل بها، ورغم هذا كله تركت زينة الحياة الدنيا من أجل الإيمان. وده طبعا حجة على الكثيرين من الناس في زماننا، اللي مشغول يريد يكون عنده دار وعنده سيارة وعنده أموال وعنده وعنده ويترك العبادات. امرأة فرعون حجة، حجة. الرزاق هو الله عز وجل، وما خلقنا إلا لتوحيده وعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وده لسه هنبينه كمان في سياق الآية، لأن احنا وقفنا مع قولها رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. لماذا قالت عندك قبل البيت؟ وده سؤال مهم قوي. فالله عز وجل خلقنا من أجل توحيده، من أجل عبادته، لا من أجل أن نجمع الدنيا. الدنيا خذ بالأسباب المباحة المتاحة من أجل أن تقيم العبادة. أصلا سعيك في الدنيا من أجل تحقيق إيش؟ العبادة، من مش أجل جمع الدنيا. ولذلك كان معاذ يقول إلهي إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا من أجل غرس الأشجار ولا شق الأنهار، ولكن من أجل قيام الليل ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. سبحان الله، يعني إن كنا سعينا من أجل دنيا لماذا نسعى لنحقق العبادة؟ لأنني إذا أردت أن أصلي محتاج لدنيا. ليه؟ من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فكيف أستر العورة بلا دنيا؟ فمحتاج لعمل واجتهاد من أجل أن آتي بالثوب الذي يستر عورتي لأحقق العبادة. أيضا من أجل أن أزكي وأوسع على الغير وأرفع الحرج عن أصحاب الحاجات، محتاج لدنيا، محتاج لمال عشان أزكي وأنفق على الفقير والمحتاج واليتيم والأرملة. أيضا من أجل أن أؤدي فريضة الحج محتاج لدنيا، محتاج لمال عشان أحج. فأنا أسعى من أجل أن أحقق فريضة لكي أربي ولدي وأحفظ زوجتي، محتاج لدنيا لأنها نفقتها واجبة علي، نفقت ابني واجبة علي، يبقى أنا محتاج لإيه؟ لدنيا. فأنا بسعى من أجل عبادة، من أجل أن أنا أعف زوجة وأحفظ ولدا وأربيه على المنهج، يبقى محتاج لدنيا. يبقى لما نفهم قضية الدنيا فهما حقيقيا عندها تستقيم أمورنا. يبقى أنا بأخذ بالأسباب واجتهد من أجل دين وإقامة دين، مش من أجل إيه البناء وكثرة الأموال والمغريات. فهذه امرأة فرعون تعيش في قصر، فما شغلتها المغريات المادية عن تحقيق الإيمان بالله رب العالمين، ودي قضية مهمة. الآن بقى موضوع سؤالنا اللي سألناه في الدرس الماضي، قدمت في سؤالها قبل الدار الجار، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، وده اللي نقف معاه بعد أن يترجم المترجم.
Wir sind immer noch bei der Kurzbiografie von Hafsa, der Tochter von Umar, möge Allahs Wohlgefallen auf allen lasten. Wegen einer Sache, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr ein Geheimnis anvertraute und sie dieses Aisha radiallahu anha preisgegeben hat, und aufgrund dessen wurde Surat Tahrim, Surah Nummer 66, offenbart. Wir haben in den letzten, im letzten Unterricht, ja, vor genau einer Woche, haben wir über die Verse 10 und 11 ausgiebig gesprochen, und zwar indem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt: Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Nuhs Frau und Lots Frau geprägt. Sie beide unterstanden zwei rechtschaffenen Dienern von unseren Dienern, doch handelten sie verräterisch an ihnen, und so haben ihnen diese vor Allah nichts genützt, und es wurde gesagt: Geht beide ins Höllenfeuer ein mit denjenigen, die hineingehen. Und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt, als sie sagte: Mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Wir haben darüber gesprochen, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 10 das Gleichnis geprägt hat für diejenigen, die ungläubig sind. Yani, indem Allah subhanahu wa ta'ala die Frauen erwähnt hat von Personen oder von Propheten, die Allah subhanahu oder Gesandte, die Allah subhanahu wa ta'ala geschickt hat, die bei Allah azza wa jalla eine sehr hohe Stellung haben, wie beispielsweise Nuh oder Lot, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn lasten, dass ihre Frauen anders gehandelt haben als ihnen, und so haben diese Stellung bzw. diese Verwandtschaft, diese Blutsverwandtschaft hat ihnen nichts genutzt vor Allah subhanahu wa ta'ala, und es wird gesagt: Geht beide ins Höllenfeuer ein mit denjenigen, die hineingehen. Und dann hat Allah azza wa jalla in Vers Nummer 11 genau das Gegenteil erwähnt, ja, die rechtschaffene Frauen von Männern, die ungerecht sind. Und zwar als Beispiel, wie Allah azza wa jalla sagt, und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt. Ja, yani Pharaon, derjenige, wie im Koran überliefert wird, der gesagt hat: Ich bin euer allerhöchster Herr. Derjenige, der vor keiner Tat, yani, abgeschreckt wurde oder abgeschreckt hat. Derjenige, der dafür zuständig war, dass das Blut vergossen wurde in einer, yani, in einem unvorstellbaren Umfang. Und seine Frau war im Endeffekt eine, mit, yani, die eine Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala hat, so sagt Allah azza wa jalla. Und Allah hat Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt, als sie sagte: Mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Yani, so sehen wir eine Frau, die bei Pharaon im Palast gelebt hat und die yani, unmessbare Herrschaft hatte, yani, als er über Misr geherrscht hat. Das war ein Riesenterritorium, und sie war die Frau sozusagen von diesem Herrscher, yani, von Luxusgütern und Freiheiten, die sie in ihrem Leben genießen konnte, wie sie nur sehr, sehr wenige Frauen wie sie genießen konnte. Und trotzdem war sie so gewesen, dass sie all dies nicht beeindruckt hat und sie trotzdem die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala gesucht hat. Und das ist das, woraus wir uns auch ein Beispiel nehmen sollten und Vorzüge nehmen sollten und aus dieser Geschichte lernen sollten, dass egal wie dein Umfeld ist, yani, wir dürfen nicht schwach sein oder nachlassen, einfach nur, weil wir vielleicht Freunde in unserem Freundeskreis haben, die ungerecht sind oder die nicht nach derselben Methodologie leben wie wir, denn dann erinnert man sich an das Beispiel von der Frau von Pharaon, ja, nee, einen so ungerechten Herrscher in einem Haushalt und trotzdem war er so gewesen und sie war die hatte diese Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sollte auch ebenfalls im Falle der Schwester, sollte man nicht sagen, ich bin jetzt schwach geworden und das Umfeld und die Umgebung generell, die lässt es nicht zu, dass man praktiziert und die Umgebung lässt es nicht zu, dass man seinen Glauben auslebt und mein Umfeld lässt es nicht zu, dass ich die Pflichten nachkomme und meine Arbeit lässt es nicht zu, dass ich dem Gebet noch nachkomme, dass ich dem Jumu'ah-Gebet nachkomme. Und so sieht man, wie der Shaitan einem immer wieder gewisse Scheinargumente in den Mund legt, indem er sagt, die Arbeit ist immerhin auch Ibadah, die Arbeit ist eine gottesdienstliche Handlung, also es ist kein Problem, wenn du nicht betest und so weiter und so fort. Und von all dem sollte man sich nicht beeindrucken lassen, wie das Umfeld tickt, sondern man sollte immer wieder diesen geraden Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala gehen, ganz egal, was für Hürden man auf dem Weg hat und immer wieder daran denken, wie die Situation von der Frau von Pharaon gewesen ist. Dann sind wir letzte Woche stehen geblieben und das ist da, woran wir heute anknüpfen werden. Diese Dua, die die Frau von Pharaon gesprochen hat, indem sie gesagt hat, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Hinter dieser Dua stecken auch verschiedene Weisheiten, wie beispielsweise, weshalb hat sie gesagt, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus und hat nicht gesagt, oh mein Herr, baue mir ein Haus bei dir. Ja, nee, das sind sprachliche Ausdrücke bzw. Satzbausteine, welche eine große Rolle spielen, wie was auszulegen ist und das ist das, womit wir heute bei Allah Ta'ala weitermachen werden. Na.
ففي هذه الآية فائدة إيمانية هامة في قول آسيا عليه السلام قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. اختارت الجار قبل الدار فقالت ابني لي عندك جوار ربها أولا. ودي قاعدة مهمة نستفيد منها في حياتنا، إن المسلم دائما وأبدا والمسلمة قبل البحث عن الدار في الدنيا يجب البحث عن الجار. يعني مثلا أنتم في دول الغرب أريد سكنا، أول حاجة تسأل عنها المسجد، يكون السكن قريبا من المسجد. لماذا؟ المسجد بيت الله عز وجل، والحضانة الوحيدة في الغرب لحفظ المسلم هي المسجد. ما في مسجد يبقى فيه ايه؟ ضياع، الا من رحم ربي وعصم، هيكون في ديسكو، هيكون في فساد وافساد، لانك لما تبعد عن حضانة الايمان والحرص على الصلوات ودروس العلم لابد ان تبتعد عن منهج ربك شئت ام ابيت. لماذا؟ لان الحضانة في الغرب اللي بتحفظ المسلم، تحفظ عليه فكره وتحفظ عليه دينه وتحفظ له ولده، وهي المسجد. يبقى أنا عشان أسكن في مكان أو أنتقل لمكان، أول حاجة بسأل عنها هل في مسجد قريب ولا لا. طب مين اللي بيسكن معي؟ هل مسلمون أم غير مسلمون؟ طب المسلم ده صالح ولا طالح؟ لماذا؟ لأنه كما تعلمون الصاحب ساحب. أنت عندك أولاد، جارك له أولاد، إذا كان دول مفسدين لا شك ابنك هيتعلم منهم ويضيع معهم. فأنا عشان أسكن في بيئة لازم أبحث عن الجار أولا. وده بنقوله للشباب، كثير من الشباب لا يعنيه هذا الأمر المهم الماديات، يقول لك مثلا أصل ما فيش شغل هنا، الشغل الراتب قليل، لا أنا أشوف شيء مثلا شغل في مدينة أخرى تكون مدينة صناعية كبرى عشان إيه؟ المال الأكثر. طيب انت ما حسبتهاش ايمانيا، رحت مدينة مثلا صاخبة وبعيدة ما فيش فيها مسجد، كنت هنا بتاخد مثلا 1000 يورو خدت هناك 2000، خلاص، بس ال1000 يورو اللي كنت بتاخده هنا كان دينك موجود معك، اولادك بيتربوا في المسجد وانت عندك مسجد وبتخدم المسلمين وقائم على عمل صالح، هتروح هناك هتبقى وحدك، لا مسجد ولا صحبة طيبة تعينك ولا تذكرك. هل ينفعك ال1000 يورو الزائد؟ والله أبدا. هتجد أولا مدينة صاخبة كبيرة، النفقات بتزيد والمسؤوليات بتزيد، وبعدت عن بيت ربنا، المال ضاع والدين كمان إيه؟ ضاع، إلا من رحم ربي وعصم. عشان كده دي حجة علينا، أنا قبل ما بسكن ببحث عن الجار. ولذلك أبو حنيفة الإمام قيل أن له جار وأراد الجار أن يبيع داره، وكان قيمة الدار 1000 دينار تقريبا. الرجل طلب 2000 دينار ليبيعها، فتعجب المشتري وقال سبحان الله هذه البيئة الدار فيها مثلا ما يتجاوز 1000 دينار. قال 1000 دينار ثمن الدار. قال وما بال الأخرى؟ قال ثمن الجوار. الأخرى دي ثمن، أنت هتجور مين؟ هتجور الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فالجوار له ثمن، الجوار له ثمن، إنك تجاور رجلا صالحا دي عظيمة جدا. ليه؟ هيذكرك بالله ويعينك على طاعة الله. خلاص، إنما لما تكون مجاور واحد تارك للصلاة، بخلاف لو واحد مواظب على الصلاة حتى من غير ما يكلمك، ذهابه للمسجد وإيابه منه تذكير لك ودعوة، لن تسمع منه إلا القول الطيب والنصيحة والتذكير بالله عز وجل. بخلاف الآخر يقول لك إيه، ما تيجي تروح الديسكو، ده في حفلة مش عارف فين، طب تعالى نروح السينما، ها ما عندوش غير كده، تعالى نقعد على القهوة، تعالى مش عارف إيه، طب تعالى تفضل عندي خد لك كاس، ده دير جوار. فعشان كده بنقول يا إخوة الجار قبل الدار. كم من بيوت خربت والسبب الجوار، كم من امرأة فسد بيتها والسبب صحبة، امرأة صديقتها قوتها على خراب بيتها، هي بيتها تخرب ازاي انت يكون عندك بيت ماشي كده، فتبدأ تزن على ودانها. خلاص، ويا محلات بتجيلنا بلاوي سودة. خلاص، فننتبه لهذا الأمر. المرأة كانت مستقيمة على أمر الله، فجأة اتقلبت. اتقلبت ليه؟ بعد ما كانت حريصة على المنهج وحريصة على الطاعة وحريصة على العمل الصالح وتخشى الرياء والسمعة، فجأة كل ده يروح. ليه؟ صحبة، صحبة. تصاحب مثلا واحدة متفتحة شوية، انت ايه على اللي عاملاه في نفسك ده؟ مش كده يا اختي، الاسلام مش كده، مش تشدد كده وتزمت، افردي. شكرا، بعد ما كنا حريصين ومتمسكين، شكرا، بقت بحري. الله، هو زوجك بيعمل معاك كده ليه؟ هو مضيق عليك كده ليه؟ ده ما ينفعش. وبعدين ده انت في اوروبا يا اخت. اوروبا، شكرا مع السلام. يعني ايه ما يامركيش؟ امال يامر مين؟ إذا كان الزوج مش هيأمرني يقول لي فعلي ولا تفعلي، مين اللي هيأمرني؟ واضح؟ لا، أنت زيك زي، وبل أنت أحسن منه، ده أنت وجودك معاه مضيق عليك. أنت لو سبتيه هيجيلك الدار وراتب من الدولة وتشتغل وتبقي زي الفل، ولا راجل مين؟ شكرا، خرب البيت. بعد ما كان فيه تمسك واستقامة، بعد ما في خشية وبكى من خشية الله، شكرا، ده كله ذاب. ليه؟ هناك من أذاب الجليد، ودي أخطر حاجة يا إخوة. فكم من بيت كان مستقرا وبسبب الصحبة ضاع الاستقرار، كم من بيت كان على استقامة والتزام بسبب الصحبة ضاع الالتزام وضاعت الاستقامة. عشان كده بنقول نتعلم من القرآن، رب ابني لي عندك، أنا عشان أسكن في بيئة لازم أسأل مين الجار، لازم أسأل المسجد فين، لازم أسأل فين البيئة الإيمانية، مش أبحث وراء المال ده معيار أول، لا. عشان كده الدعاء، الرزق ضيق، اسأل ربك البركة هيبارك لك في رزقك. وكم من رزق ضيق بنى رجالا، وكم من أرزاق واسعة ضيعت بيوتا. يمكن لما كون في شدة وضيق وكده ومشي على قد، كنا الحمد لله مع ربنا تمام، لما بدأت تفتح شكرا، الزوجة ضاعت، الولد ضاع، البنت ضاعت، المال عمل لك ايه؟ وزيادة المال عملت ايه؟ خربت بيوت. وديكم بتسمعه، كانت عايشة في بلدها راضية وصبرة وحاضر ونعم، جات لجئة ألمانيا
بقى في بيت ودار ومال وراتب للعيال مش الله زوجها ولا تبدأ لا دي فلوس عيالي وفلوسي اتخرب البيت عشان دنيا عشان مال الله أكبر. ومنهم اللي خلعت نفسها بنفسها وراحت تزوجت وهي متزوجة ومفكر لك 4 شهور وخلاص مع السلامة أفتتها واحدة بكده المجرمة أنت يا أختي عايشة في الحرام عايشة في الزنا ليكي زوج لازم يطلق لازم يعرض الأمر على محكمة شرعية يا أختي خلعي مين اللي تخلي نفسك بمزاجك ده دين هو أنت لما تزوجتيه كده بلا والي وبلا شهود وبلا توثيق ولا كان في عقد في عقد دي عقود شرعية ده ربنا سمى عقد الزواج ميثاقا غليظا فأصبحنا الآن خد يعني أهواء المرأة ماشية بهواها واضح ودي مصيبة كبيرة جدا حلت بالأمة نسأل الله السلام إيه السبب الجري ورا الدنيا حب المال وده اللي خاف علينا النبي منه قوي قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ارجعوا كده بالذاكرة للخلف قديما في بلادنا كان الوالد رزقه ضيق لكن خرج الطبيب وخرج المهندس وخرج العالم وكان عندهم رضا وحمد يا على الحمد والرضا وناس كانوا رجال أعمال وأموال وبزنس وصارهم خريبة الوقت طلع مدمن مخدرات وفاشل في التعليم وأبوه مين الوزير الفلاني هل نفعوا المال والله أبدا الفقير رب رجالا ليه كان عنده الحمد وعنده الرضا وعنده الاستقامة إنما المال ما بيبنيش رجال أبدا بناء الرجال بالاستقامة على أمر الله والرضا بالقليل ولابد أن تعلم أن الأرزاق مقسومة هتصعد تهبط رزقك مقسوم ومقدر ما عليك إلا أن تستقيم على أمره جل جلاله يبارك لك في رزقك لكن الدنيا بشهواتها وملذاتها وإغراءاتها تبعد الكثيرين عن دين الله رب العالمين وده اللي حذر منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها أي في الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا لجة يعني بحر سفينة النجاة العمل الصالح مش الأموال الكثيرة أبدا ده حتى المال ما سمي بالمال إلا لأنه يميل بأصحابه عن منهج الله يبعدك يميل من الميل وكما قال مالك بن دينار الدينار يتكون من قسمين دين ونار يا إما دين يا إما نار هي الدنيا كده يا إما المال ده يجيب لك الدين يا إما يجيب لك النار والتاني اسمه در هم در يضر كسرة كسرة الهموم شوف صاحب المال يا عيني دايما مهموم حريص الآن خايف على المال خايف على أنه يقل أو ينقص لما كان على قده تدعي للنفقة معاه اللي ما هو موجود بيطلعه لما كتر المال بيحسبها 1000 حساب بيحسبها ايه 1000 حساب ويا ما ناس ربنا بدأ طيب كنا الأول بنخدم فين ونلوم على الناس اللي ما بينفقوش طيب كنتوا طلبة ما عندكوش الآن بقى عندكم فين نفقتكم انتوا للمساجد خلاص كده تجد بعضهم مجرد بس ما ربنا يدور بقى عايز يبني بيت ويشتري كذا طب المسجد ما انت تربيت في المسجد وانت ابن المسجد وكنا نلوم من الناس ما بتنفقش طب اديك ربنا اختبرك انت بقى عندك المال فين نفقتك انت للمسجد ولا ايه صح مش تبدأ بنفسك فين انت فين نفقتك فين مالك اللي يقيم المسجد ما المسجد في كل بيئة اختبار لكل مسلم يا اخوة خاصة في اوروبا والله ده ربنا بيمتحنك أمامك المسجد أهو صح؟ هتعمل إيه بقى؟ في أمور الدنيا بتجري وتنفق طب المسجد، ألا تعلمون إن النفقة للبيئة اللي أنت فيها تقدم عن أي بيئة أخرى حتى وإن كانت الأخرى أشد حاجة؟ ما دام هنا في حاجة فالبيئة تقدم. طب أنت عندك مسجد في بيئتك خلاص كده، وتقول لأ أنا مثلا ببعت لقرايبي في البلاد، المسجد أولى الآن لأنه محتاج، لأن دي البيئة، يقدم على قريبك ويقدم ليه بيت ربنا عز وجل. فأصبح المسجد الآن محنة واختبار. هتسأل كنت أنا كنت يا رب بعمل خير، تعمله فين وأنت عندك مسجد جنب البيت؟ كان محتاج لنفقة ومعلق ومفيش نفقات والمسجد معلق عايز يتبني وكذا، كنت فين؟ آه نفقتك هذه لا تقبل. ليه؟ لأن فيه أمر أوجب. وذلك العلماء يتكلموا عن قضية الأموال في الزكوات وكذا، هل يجوز نقل المال من بيئة أخرى؟ قالوا لا يجوز إلا بعد كفاية البيئة. الله أكبر، طب ما ده علم لازم نتعلمه. فربنا بيختبرك ويمتحنك، الآن بقى عندك عملت إيه؟ واضح؟ فدي قضايا لازم ننتبه لها يا إخوة، نتعلمها من الآية. رب ابني لي عندك الجوار أولا، فاختار الجار قبل الدار. نعم.
Die Dua, die die Frau von Pharaon gesprochen hat, nämlich gesagt hat, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten, hat eine Weisheit dahinter, liebe Geschwister. Und zwar, es gibt im Arabischen ein Sprichwort, welches besagt, dass du deinen Nachbar auswählst, hat höhere Priorität, als dass du dein Haus auswählst. Dass man zuerst mal auf Plattdeutsch gesagt, dass man zuerst mal, wenn man sich ein Haus kaufen möchte oder ähnliches, dass man zuerst mal guckt, wen man da als Nachbarschaft hat. Zuerst mal auswählen, welche Nachbarschaft das ist, bevor man sich auf dieses Haus einigt oder jenes Haus zu kaufen. Und das ist eine Weisheit dahinter, indem sie sagt, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten. Dass sie hier die Nachbarschaft von Allah subhanahu wa ta'ala als allerhöchste Priorität setzt. Und so sollten wir uns auch Vorzüge bzw. Lehren daraus nehmen im weltlichen Leben, dass man sich gut aussuchen sollte, wen man sich als Nachbar nimmt. Dass man sich sehr gut aussuchen sollte, wen man sich als Nachbar nimmt. Denn der Nachbar hat einen großen Einfluss auf jeden Einzelnen. Der Nachbar hat immer einen Einfluss auf auf den Benachbarten sozusagen. Entweder ist dieser Nachbar mit positiven Eigenschaften und er zieht dich zum Guten, oder es ist ein schlechter Nachbar mit schlechten Eigenschaften, der dich zum Schlechten zieht. Und das ist auch das, was man heutzutage sehr wohl sieht. Und wenn man über Nachbar redet, dann ist natürlich nicht nur der unmittelbare Nachbar gemeint, sondern im höheren Sinne ebenfalls die Ortschaft, die du bewohnen möchtest. Und deswegen ist es auch bei der Auswahl des Ortes, an dem man leben möchte, von enormer Wichtigkeit, dass man sich zuerst mal erkundigt, wie ist es in dieser Ortschaft überhaupt? Gibt es eine Moschee, in der man beten kann? Gibt es eine Moschee, in der die Kinder unterrichtet werden können? Gibt es eine Moschee, in der man zum Freitagsgebet, zu den normalen Gebeten geht? Gibt es Aktivitäten in dieser Örtlichkeit? Oder ist es eine Örtlichkeit, die keine Moschee hat? Und das ist der Fehler, den ebenfalls viele machen, nachdem sie ihren akademischen Abschluss erlangen oder ähnliches, dass man sich Gedanken macht, wo die Jobchancen wohl am höchsten wären, ohne dass man dabei Bedenken hat, wo wohl mein Iman, mein Glaube am höchsten wäre. Das heißt, wenn ich beispielsweise nach meinem Abschluss an der Uni oder wie auch immer ein Master oder wie auch immer erlangt habe und ich möchte jetzt nach Arbeit suchen und ich habe eine Arbeit in einer Örtlichkeit, in der es eine Moschee gibt, in der es Moschee gibt, die Aktivitäten hervorbringt, in dem Verschiedenes gibt, aber vielleicht der Lohn bei dieser Arbeit ist ein sehr mittelmäßiger Lohn oder vielleicht sogar ein niedriger Lohn. Und wenn ich aber in das Bundesland XY verreise oder in die Stadt XY verreise, da habe ich vielleicht einen Lohn oder ich habe eine Jobchance bei einem Unternehmen, welches ein renommiertes Unternehmen ist, welches ein großes, anerkanntes Unternehmen ist, und mein Gehalt oder mein Lohn in dem Sinne wäre vielleicht doppelt so hoch wie das, was ich hier habe. Allerdings sollte man bei der Beachtung dieser Faktoren auch eine Rolle spielen lassen, wo es wohl eine Moschee gibt, wo es dir nicht nur finanziell gut geht, sondern wo wird es dir auch seelisch gut gehen, wo wird es dir an deinem Glauben her gut gehen. Und das sollte man immer in einer gesunden Relation versuchen zu wiegen. Dass man nicht nur guckt, wo man das höhere Geld bekommt, sondern auch schaut, ist in dieser Ortschaft, natürlich ist es vertretbar oder natürlich ist es keine schlimme Sache, wenn ich nach einer Ortschaft gucke, wo ich einen guten Job habe und ein gutes Geld bekomme. Wenn es aber auch im Umkehrschluss in dieser Ortschaft vielleicht eine Moschee gibt, Aktivitäten gibt, Brüder gibt, mit denen man sich abgibt, oder Schwestern, im Falle der Schwestern, dass es Schwestern gibt, welche sich ebenfalls bedecken, welche die Religion ausleben, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man die Zeit verbringen kann, etc. Das soweit, liebe Geschwister. Das heißt, die Nachbarschaft ist ebenfalls im weiten, im höchsten Sinne auch so gedacht, dass man sich die Örtlichkeit anschaut, in der man lebt. Denn der Rizq, die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala, worunter auch und unter anderem der finanzielle Aspekt fällt, ist eine Sache, welche von Allah subhanahu wa ta'ala hervorgeschrieben ist. Und wir sehen in Biografien von rechtschaffenen Menschen, dass es auch nicht selten vorgekommen ist, dass Menschen mit einem, wenn man sagt, mit einem verengten Rizq, dann ist damit gemeint mit einem überschaubaren Rizq, dass es ihnen nicht so gut ging, dass sie nicht in Wohlstand gelebt haben oder ähnliches, sondern sie waren mit dem, was sie haben, zufrieden, auch wenn das nicht viel ist. Aber diese Generation oder diese Menschen haben auch wahrhaftige Männer hervorgebracht, und da sehen wir auch, wenn wir das nicht nur auf die islamische Zeit nehmen, sondern dass wir das auch heutzutage nehmen. Wir sehen das sehr oft, und das sehen wir oft in unseren Heimatländern, dass beispielsweise ein Vater, der sehr mittelmäßig lebt, vielleicht am Bau arbeitet, vielleicht den ganzen Tag weg ist und gerade mal das bringt, womit er seine Familie versorgen kann, seine Kinder versorgen kann. Aber trotzdem hat es Allah dann so vorhergeschrieben, dass seine Kinder rechtschaffende Kinder werden, und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Möglichkeiten bietet, dass der eine vielleicht als Ingenieur hervorkommt, der andere als Arzt hervorkommt und so weiter und so fort. Das heißt nicht nur derjenige, der ein sehr hohes Einkommen hat, derjenige, der viel Geld hat, derjenige, der einen guten Job hat, nicht nur er kann Personen hervorbringen, welche eine gewisse Stellung in der Gesellschaft haben, sondern auch derjenige, der vielleicht in einem überschaubaren Verhältnis sozusagen lebt. Das heißt, liebe Geschwister, wenn der Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben ist und man das oder man mit dem zufrieden sein soll, was Allah subhanahu wa ta'ala einem vorher geschrieben hat, dann wird einem immer wieder das Hauptziel vor Augen gehalten, weshalb der Muslim eigentlich erschaffen worden ist von Allah azza wa jall. Und basierend darauf, wie Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung des Koran sagt, habe die Menschen und die Dschinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, man benutzt die Dunya, die Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat, um ein viel höheres Ziel zu erlangen. Und zwar das Ziel, die Großzügigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, das Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und dafür benutzt man die Dunya, dafür benutzt man die Asbab, die Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen gegeben hat, um das Wohlgefallen Allahs azza wa jal zu erlangen. Und ebenfalls auch, was das Spenden angeht, wenn wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen dazu erschaffen hat, damit sie ihm dienen, und man die Dunya dafür benutzen soll, um die Akhira zu erlangen, dann ist damit auch unter anderem ein Punkt gemeint, dass wenn es um die Spende geht, dass man spenden sollte auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und bei der Spende gibt es ebenfalls verschiedene Eckpunkte und Pfeiler, die beachtet werden müssen. Nicht jede Spende, auch wenn jede Spende vielleicht angenommen wird, aber es gibt auch, was die Spenden angeht, gibt es eine gewisse Prinzipien, die man einhalten sollte. So sagen die Gelehrten, dass es sogar verboten ist, die Zakat in eine andere Örtlichkeit zu bringen oder in einer anderen Örtlichkeit auszugeben, wenn die Umgebung, in der du lebst, dies benötigt. Das heißt, man sollte sich zuerst mal umgucken, diese eigene Umgebung, in der wir leben, wie beispielsweise die Moscheen, die gebaut werden, und hier gibt es kein Ministerium, welches dafür zuständig ist, sondern sie werden gebaut durch die Spendengelder der Muslime, dass man, wenn es Moscheeprojekte gibt, die gebaut werden, wenn es verschiedene andere Aktivitäten und Projekte gibt in deinem näheren Umfeld, dann ist es vom Prinzip her und von der Rangstufe her viel, viel höhere Priorität, dass du in deiner Umgebung dieses Geld ausgibst, als dass du es nimmst und ein anderes Land transferierst, wo es dann dort ausgegeben wird, auch wenn dies natürlich mit einer guten Absicht geschieht. Das heißt, liebe Geschwister, kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, weshalb hat die Frau von Pharaon gesagt, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten, und die Weisheit dahinter ist, dass man die Nachbarschaft, und sie hat eine gute Nachbarschaft gewählt, dass sie die Nachbarschaft wählt, bevor sie das Haus wählt, und hier hat sie die Nachbarschaft Allah subhanahu wa ta'ala gewählt, im Paradiesgarten Allahs azza wa jal.
وتطبيقا لهذه القاعدة الهامة الجار قبل الدار لما نقرأ في السيرة النبوية شوف مثلا سيرة زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل زيد ابن حارثة قبل الإسلام غارت قبيلة من القبائل على قبيلته وسلبوهم وأخذوا زيدا وباعوه في سوق الرقيق وكان حرا وأصبح عبدا اتباع في السوق الرقيق. شاء الله عز وجل ان السيدة خديجة رضي الله عنها، وده قبل البعثة النبوية، ارادت غلاما ليخدم عندها، فارسلت من يشتري لها غلاما، فاشتروا لها زيدا رضي الله عنه ارضاه، ثم قامت بإهدائه للنبي عليه الصلاة والسلام يكون خادما للنبي. طبعا هي تزوجت النبي قبل البعثة النبوية ب15 سنة، تزوج النبي كان عمره 25 عاما صلى الله عليه وسلم، والرسالة نزلت لي على النبي على سن 40، يعني قبل، تزوجت قبل الإسلام ب15 سنة. فاشترت الغلام وأهديته لمين؟ للنبي ليكون خادما للنبي. أقول لك زيد مولى رسول الله، يعني خادم النبي. مرت الأيام، وطبعا في الفترة دي كلها أبوه يبحث عنه وكذلك عمه، فعلم بمكانه إنه موجود في مكة عند محمد بن عبد الله القرشي. طيب سافروا إلى مكة وذهبوا إلى رسول الله، ده لسه قبل الإسلام، قبل الإسلام. أنا فلان وهذا فلان، لنا ابن يسمى كذا، بيع في كذا، وعلمنا أنه عندك ونريد ولدنا. الآن أبوه جه وعمه، فقال النبي خيروه، فإن اختاركم فهو لكم بلا ثمن، إذا حب يتركنا ويذهب معكم هو لكم. شوف الجمال بقى. طيب قالوا نعم ما قلت يا محمد يا ابن عبد الله. خلاص طيب، يعني كمان هيكرمهم يديلهم، المفروض ياخد ايه اجر ثمن الغلام، لا هندولكم بلا ثمن. وجيء بزيد، سلم على ابيه وعمه، سنين ما شافهمش وبعد عنهم، وجايين ياخدوه يرجع بقى لاهله وقبيلته وامه وابيه، ونختار ايه رايكم، غلام فقد من سنين وبيع عبدا رقيقا والآن خادما، وجاء أبوه بعد حين ليسترده، يختار إيه؟ ده من غير تفكير، مش تحتاج تفكير دي أبدا، صح؟ جاءوا بزيد، سلم على الأب وعلى العم وبيخيروه، خيره النبي يا زيد هذا أبوك وهذا عمك، فاختر أن تذهب معهما أو تبقى عندنا. قال ما أنا بالذي يختار عليك أحدا حتى وإن كان الأب والعم. يا الله يا الله، مش ممكن أسيبك إزاي؟ رأى من أخلاق النبي وحسن عشرة النبي له وحسن المعاملة، كيف يترك هذا الخير ويروح لأبيه وعمي حتى وإن كان الأب والعم؟ عندها علم الأب منزلة محمد بن عبد الله، فرح كأب، خلاص ابنه في أمان، ابنه في راحة، يجي معنا للتعب ليه، خليه عند محمد. فرح وسلم وانصرف. في اليوم ده قبل ما يمشي أبوه عمه، النبي قال وأنا من اليوم أنت ابني، ترثني وأرثك. ومن يومها تبناه النبي وكان يدعى بزيد ابن محمد. يا الله، ده قبل الإسلام، تبناه، لأن التبني كان معروفا قبل الإسلام، فتبناه النبي. فلما جاء الإسلام، التبني في الإسلام حرام، فنزل التشريع في سورة الأحزاب ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فعلى طول أصبح يسمى بزيد بن حارثة، التبني ممنوع. وعشان كده كانت قصة زواج زيد من زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين فيما بعد، لحكمة أرادها الله عز وجل، تحريم التبني، لأن لو كان زيد ابن محمد لا يصح أن الأب يتزوج زوجة الابن بعد أن يطلقها، خلاص إنما مش ابنك، فشاء الله أن يتزوجها، وشاء الله عز وجل ألا تستقر العلاقة بينهما، وبعد حين تم الطلاق وأمر الله نبيه أن يتزوجها لإبطال التبني، رضي الله عن أمنا زينب بنت جحش. فهنا اختار زيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أنا بالذي يختار عليك أحدا حتى ولو كان الأب أو العم. تخيل بقى المشهد الإيماني ده. فنترك الجوار ونسعى للمال هنتعب. إلا أن تنتقل لبيئة أخرى برضو في مسجد يقوم على السنة ويقوم واختار الجوار، لا بأس، فامشوا في مناكبه، تحرك، بشرط الدين في المقام الأول والاستقامة والجوار، غير كده لا، ما ينفعش. كم من شباب هنا في البلاد دي ويحكوا بالنص كده، كانوا في المسجد وكانوا كذا وكذا وكذا، سعوا للأرزاق وده مطلوب، لكن سعوا إلى بيئة لا مسجد ولا صحبة ولا شيء، شكرا، بقى في إهمال الصلوات، فيش مكان يصلوا فيه. بعد ما كان بيجي الجمعة عشان يسمع العلم، بقت الجمعة بالنسبة له إيه؟ مجرد أداء واجب، يروح أي مسجد حتى لو مش فاهم لغة الخطيب مش مشكلة، المهم وقته قليل وخلص 10 دقايق وخلص، مش مشكلة العلم. ده حتى في المدن بتاعتنا دي، يبقى المسجد اللي فيه العلم موجود وتلاقيه يروح فين؟ لمسجد مش مشكلة عنده العلم، المهم عنده إيه؟ يشعر نفسه أنه صلى. يا ولدي الجمعة لو لم يكن العلم فيها ضري ما كان فيها خطبتين، كان النبي صلى وخلاص، صلت وخلاص، الجمعة مش صلاة وخلاص. فصاحبنا ممكن يترك، عايز أي مسجد قريب حتى لو مش فاهم في حاجة، المهم يكون 10 دقايق وربع ساعة ويجري. لا يا ابني، ده الجمعة علم، خطبة عشان تتعلم وتفهم دينك، تاخد شحنة إيمانية من الأسبوع للأسبوع تعينك على طاعة الله عز وجل، فاهم؟ فدي قضايا هتجد بقى الفكر في قصور والفهم في قصور. ليه؟ انشغالنا بأمر الدنيا، ودي المصيبة اللي بيقع فيها الكثير وهو لا يشعر ويكون في غفلة، ودي قضية لازم ننتبه لها من خلال تلك الآيات. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، يبقى نختار الجار قبل الدار، وبعدين انظر ابني لي عندك بيتا، ما كان ممكن تكتفي وكده وخلاص، لكن في الجنة. طب ما عندك يعني في الجنة، لا، عشان تعلمنا الدعاء بقى خلاص. انت ليه ما بتسألش ربك الفردوس الأعلى؟ انت ليه كده بتسأل بس نعدي مش هتعدي؟ لو قلت بس انا نفسي بس كده اعدي مش هتعدي، زي ما بقول لك اكثر من مره حتى في مقام الدراسات والتعليم، الولد يقول لك انا عايز بس اعدي حتى لو بمقبول، ما بيعديش بمقبول، بيجيب ماده واثنين وثلاثه. انما الولد اللي يقول لك انا عايز اطلع الاول على الدفعه، يوم ما تخيب معاه يبقى الثاني او الثالث، انما الثاني همته قليله، انا عايز اعدي مش هتعدي، انا لازم اقول عايز اكون في الفردوس الاعلى في صحبه النبي محمد، يوم العمليه تقل هقل درجه. ليه؟ لان اللي طالب العلا هيجتهد من اجله، انا اريد جوار النبي، طب اجتهد، استقم على امر الله. خلاص، يعني انا لا اتصور حقيقه عندما انظر للغرب واحوال المسلمين، لا اتصور ان احدا يفرط في صلاه الجمعه علما، دي مش موجوده في قاموسنا خالص. علم يوم الجمعه ده احنا في بلادنا واحنا صغار كنا ممكن نسافر من محافظة لمحافظة عشان أسمع خطيب عشان أتعلم، أسمع بسافر عشان العلم. الآن يبقى العلم جنبه وبيسافر عشان ما يتعلمش، شفت النقيض عامل إزاي؟ مسجد حيه فيه علم وفيه بعض أهل العلم اللي بيعلم الناس العلم، ويروح لفين؟ في مدينة أخرى عشان المسجد بدي 10 دقايق كوكتيل ويطير، او يروح لخطيب يعد طليب علم صغير ما عنده علم، يا دوبك بيجيب الخطبه من على الانترنت ويقراها للناس، لا فاهم معناها ولا عارف مآلاتها، والمهم نعدي الجمعه. ما ينفعش يا ابني، هتسال كان بجوارك العلم، لماذا لم تتعلم؟ لماذا لم تصبر؟ واضح؟ وإن جاءك يعمل لك فتنا وكذا، مشكلة، فين الصبر على التعلم؟ هيدي القضية يا إخوة. نعم.
In einem anderen Beispiel, wie man sehen, wie ein Gefährder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Nachbar sehr wohl und sehr klug ausgewählt hat, ist in der Biografie von Zayd ibn Haritha radiallahu anhu. Zayd ibn Haritha, liebe Geschwister, gehörte zu einem Stamm, welcher von einem anderen Stamm yani befallen wurde. Und sie haben Zayd als Gefangenen zu sich genommen und haben ihn auf dem Markt als Sklaven verkauft. Yani Zayd, auch wenn wir oft in der Biografie hören, Zayd war ein Sklave und so weiter und so fort. Das war nicht in der Natur von ihm, beziehungsweise das war nicht in der Familie von ihm so, dass sie schon immer Sklaven gewesen wären, sondern er, wie wir gesagt haben, er wurde festgenommen und dann auf dem Markt als Sklaven weiterverkauft. Wer hat Zayd radiallahu anhu auf dem Markt gekauft? War die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija, möge Allahs Wohlgefallen auf ihr lasten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Khadija radiallahu anha, hat sie geheiratet mit einem Altersunterschied von 15 Jahren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war 25 Jahre alt gewesen und Khadija, yani seine Frau, war 40 Jahre alt gewesen. Also ein Altersunterschied von 15 Jahren. Und wie wir wissen, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ab dem 40. Lebensalter die erste Offenbarung sozusagen bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war mit Khadija radiallahu anha 15 Jahre verheiratet, bevor er überhaupt zum Prophet ernannt wurde. Yani bevor er überhaupt die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, waren sie bereits 15 Jahre verheiratet. Khadija, möge Allahs Wohlgefallen auf ihr sein, hat yani Zayd auf dem Markt gekauft und hat ihn dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Sklaven, als Diener sozusagen überlassen. Und nach einer gewissen Zeit, natürlich seine Familie hat nach ihm gesucht, ja, wenn der Stamm oder die Familie überfallen worden ist und einer wurde festgenommen und du weißt, dass er irgendwo als Sklave ist, du würdest natürlich gerne yani, dich um sein Wohlbefinden kümmern, danach fragen etc. Und dann eines Tages, yani sein Vater und sein Onkel sind umhergezogen, um nach ihm zu suchen, bis sie ihn beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgefunden haben. Dann haben sie gesagt, wir sind diejenigen und wir sind, yani, ich bin der Vater von Zayd, das ist sein Onkel und so weiter und so fort. Und wir würden Zayd gerne mitnehmen. Hier gilt es zu beachten, dass Khadija natürlich für Zayd einen gewissen Betrag bezahlt hat auf dem Markt, bevor sie ihn dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Sklaven überlassen hat. Als sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind und ihm gesagt haben, wir sind die Familie von Zayd und wir würden ihn gerne mitnehmen, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, wir lassen ihm die Entscheidungsbefugnis sozusagen. Wenn er sich dafür entscheidet, dass er mit euch gehen möchte, dann könnt ihr ihn ab jetzt mitnehmen, ohne dass ihr einen Betrag für ihn bezahlt. Was natürlich schon ein gewaltiges Entgegenkommen ist, denn für ihn wurde ein Betrag bezahlt und jetzt wird er einfach freigelassen. Aber wenn er sich dafür entscheidet, dass er bleiben möchte, dann soll er oder kann er bleiben. Dann ist Zayd gekommen und hat seine Familie natürlich begrüßt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, oh Zayd, hier siehst du, das ist deine Familie, wenn du möchtest und dich dafür entscheidest, kannst du gerne mit ihnen gehen und du bist frei. Und so hat er gesagt, für nichts und nimmer würde ich mich gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entscheiden, auch wenn es meine nahen Angehörigen, yani auch wenn es mein Vater und mein Onkel ist. Die Familie hat sich natürlich teilweise, und das muss man zwischen den Zeilen lesen, hat sich natürlich gefreut, weil man gewusst hat, dass es ihm beim Prophet, ja nee, damals noch kein Prophet, dass es ihm bei Muhammad gut gehen wird und da braucht er nicht mit uns zu kommen, um ja nee, diese harten Zeiten zu durchleben, für die Familie zu arbeiten, zu machen etc., sondern man weiß, er ist bei Muhammad und ihm wird es dabei gut gehen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich natürlich sehr über die Entscheidung von Zayd gefreut und hat ihm gesagt, ab heute bist du mein Adoptivsohn, du beerbst mich und ich beerbe dich. Und ab dem Zeitpunkt haben die Leute Zayd nur noch gerufen, indem sie gesagt haben, Zayd, der Sohn von Muhammad. Und dann erst kam natürlich im Koran der Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala es verboten hat, dass man sich Adoptivkinder zu sich legt und dass man yani, jemanden zu seiner Familie zählt, der eigentlich nicht zur Familie zählt. Und ab diesem Zeitpunkt haben sie ihn wieder Zayd ibn Haritha genannt. Und subhanallah, Allah azza wa jal hat es so yani, vorhergeschrieben, dass Zayd radiallahu anhu mit der Tochter von yani, dass Zayd Zaynab geheiratet hat. Und sie sich nicht yani, verstanden haben, dann kam es zur Scheidung. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat von Allah azza wa jal die Offenbarung bekommen, dass er mit Zaynab heiraten soll. Was ebenfalls eine Bestärkung des vorangegangenen Gebotes ist, dass man sich keine Adoptivkinder nehmen soll. Denn wenn es so wäre, dass man sie nehmen darf und er wäre wie dein eigener Sohn anzurechnen, dann ist es dir natürlich islamisch gesehen verboten, dass du mit deiner Schwieger- oder Ex-Schwiegertochter heiratest. Ja, das heißt, wenn du jetzt einen Sohn hast und dieser Sohn heiratet und er trennt sich von seiner Frau, dann ist es für dich als für sie Schwiegervater, sie für die Schwiegertochter, ist es verboten, dass du mit ihr heiratest. Aber hier hat Allah subhanahu wa ta'ala yani das Ganze so als Offenbarung gegeben, dass es nochmal bestärkt wurde. Er ist nicht und er war nicht der Sohn von Muhammad. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine, yani die Ex-Frau von Zayd radiallahu anhu geheiratet. Und liebe Geschwister, das ist das, wie wir gesagt haben, dass es ausschlaggebend ist, dass man sich seine Nachbarschaft, dass man sich seine Umgebung, dass man sich seine Örtlichkeit gut aussucht, denn das spielt eine große Rolle, was deine eigene Auslebung der Religion angeht, wie wir erwähnt haben, mit den Moscheen, der Freitagspredigten und so weiter und so fort. Ein weiterer Vorzug, den wir entnehmen aus dem, auf dem darauf folgenden Teil dieser Dua, in dem sie sagt, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten. Und dies zeigt ebenfalls die Verstärkung ihrer Dua und ihres Bitten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Eigentlich wäre es natürlich ausreichend gewesen, wenn sie sagen würde, yani mein Herr, baue mir ein Haus bei dir. Yani wenn wir eine Dua machen, wir würden sagen, oh Allah, baue mir ein Haus bei dir. Es wäre natürlich, für jeden wäre klar, was damit gemeint ist. Damit ist ein Haus im Paradies gemeint. Ja, wenn man sagt, oh Allah, baue mir ein Haus bei dir. Aber sie hat es zur Verstärkung nochmal gesagt, oh Allah, baue mir ein Haus bei dir im Paradiesgarten. Und dies zeigt ihre Entschlossenheit in der Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch das, was sich der Muslim aneignen sollte, dass er eine gewisse Entschlossenheit und eine Gewissheit hat bei dem Sprechen der Dua. Und deswegen sagt man auch, sollte man sich seine Ziele hochsetzen. Yani man sollte sich nicht mit dem Minimum zufrieden geben. Natürlich, wenn das Minimum erreicht ist und ein jener von uns bekommt die Botschaft, dass er ins Paradies eintreten darf, dann ist das der Gewinn und der allergewaltigste Gewinn. Aber natürlich sollte man sich seine Ziele hochsetzen. Deswegen sollte man immer wieder danach fragen, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen nicht nur im Paradies, sondern im Firdaus eintreten lässt. Und das ist in etwa, und erhaben ist Allah, oder erhaben sind die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala bezüglich den diesseitigen Beispielen. Aber wenn man sich beispielsweise, und das kennt ein jeder von uns, wenn man Klausuren geschrieben hat oder Klassenarbeiten geschrieben hat, früher zu Schulzeiten oder ähnliches, wenn man so gelernt hat, dass man sich gesagt hat, ich will gerade noch so bestehen. Ja? Und jetzt fühlen sich wahrscheinlich die meisten angesprochen. Ne? Die Studenten, die sagen, die 8, die lacht. Hauptsache die 8 Punkte zu erreichen. Ja? Wenn man sich seine Ziele so gering setzt, dass man sagt, Hauptsache, ja, hier sehen wir, der hat nicht auf die 8 erreicht. Wenn wir sagen, ich möchte meine Ziele so setzen, dass ich gerade noch so bestehe, dann ist was meistens passiert, und jeder von uns kennt das, dann ist man durchgefallen. Ja, aber wenn man so gelernt hat und so die Nächte durchgelernt hat und sich gesagt hat, ich will auf jeden Fall, ja, als Beispiel, die beste Note schreiben. Ja, ich will die beste Note schreiben, ich will die beste Klausur schreiben oder wie auch immer, dann auch. Oder oftmals hat man nicht die beste geschrieben, aber da hat man vielleicht die zweit- oder die dritt- oder die viertbeste Klausur geschrieben. Ja? Das heißt, je höher du dir dein Ziel setzt, du wirst mit Sicherheit ein paar Stufen zurückfallen, aber dann fällst du, wie man sagt, weich auf den Boden und du hast immer noch eine gute Note. Und genauso sollte es in dem Bitten bei der Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala sein, dass man sich hohe Ziele setzt und auch wenn man im Endeffekt nicht dieses Ziel erreicht, aber man erreicht eine hohe Rangstufe bei Allah subhanahu wa ta'ala.
إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. انظر قدمت النجاة في الآخرة على النجاة في الدنيا. النجاة في الدنيا من كيد فرعون ومن الظالمين، إنما نجاة الآخرة هي الأولى والأهم، لذلك قدمت نجاتها في الآخرة عشان تعلمنا الدرس إن الآخرة أولا. ما تنظر لمصلحة دنيوية أو لمن قبل مصالح الآخرة. فبدأت تسأل ربها جل جلاله أن ينجيها من فرعون ومن ظلم فرعون وبطش فرعون وكذلك من القوم الظالمين هم أتباع فرعون. هل استجاب الله لها؟ نعم. الدليل عند موت خديجة رضي الله عنها أرضاها ظرفت عين رسول الله وفاء وفراقا ورحمة، هذه الزوجة التي خدمت دين ربها ونصرت النبي عليه الصلاة والسلام وأيدته، هل يضيع أجرها؟ أبدا. بكى النبي، نزل جبريل ببرقية عزاء من رب العزة جل جلاله يقول يا محمد إن ربك يقول لك السلام ويقول لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصب أي من ذهب لا تعب فيه ولا نصب. فقال النبي أبشري يا خديجة، يا خديجة فإن قصرك في الجنة بين قصر آسيا زوج فرعون ومريم ابنة عمران أو كما قال النبي. فاستجاب الله دعاءها وهي في الفردوس الأعلى، فين؟ في جوار ربها وفي جوار النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إيه الجمال ده؟ أيوة الدعاء يا إخوة، لا تغفلوا عن الدعاء، واهتموا في دعائكم بطلب الأخرة وطلب النجاة يوم القيامة. الزوج مقصر، ادعي له بصلاح الحال بدل ما تدعي عليه فيتخرب البيت وأنت لا تدري، لأن ربما دعوة استجيبت. خلاص الولد تعبان، ادعي له بالهداية بدل ما تدعي عليه. النبي حذرنا من الدعاء على الأموال وعلى الأولاد. في الحديث النبي كان في سفر ومعه أحد الصحابة، والصحابي ده كان عنده بعير، يعني هذا البعير مجهد فضعيف في السير، فالصحابي غضب على البعير بتاعه وقال شاء يلعنك الله، امشي يعني يلعنك الله. سمع النبي فالتفت وقال من هذا الذي يلعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال اتركه الآن ولا تتبعنا بملعون. خلاص ربنا استجاب دعوتك، خلاص سيبه بقى الآن، ما تركبوش، خلاص ما تمشيش معانا بإيه؟ بحيوان ملعون، استجيبت فيه دعوة. ثم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. الواد مش عارف متعفرت ليه، رجع نفسي كده تلانسي إيه دعيت عليه، روحي إله ما تكسب، مش هيكسب، خلاص ضيعتيه بدعوة. الزوج برضو تدعي له وتدعي عليه هيتخرب البيت، ها يا رب تشل ايديك، طيب اهو قعد لك في البيت وقال له مرض وعلة، نام لك في البيت لا شغلة ولا مشغلة وسبب دعواتك انت. فانتبهوا يا اخوة، الدعاء الله يبارك لكم، ندعو يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بقطيعة رحم ولا بإذن. طب دعيت باسم ربما في ساعة إجابة واستجاب الله له كعقوبة على دعوتك، مش انت اللي عايز تعجل اللي طابع. خذ. فلا ندعو على الأولاد ولا ندعو على الزوج ولا ندعو على الزوجة، ندعو لها، الزوج يدعو لها بالهداية والاستقامة. مش حسبي الله ونعم الوكيل، طيب كل شوية ها حسبي فيني فيكي تجيلك داهية، هجت لها داهية وتخرب البيت وضاع الأولاد، وهو جات له الداهية وتخرب البيت وضاع الأولاد. الواد اللي ابتدى عليه ده ليل ونهار ضاع وبقى عاق وبقى. فندعو بالهداية، نتعلم من القرآن كيف ندعو. فسألت ربها نجاة الأخرة ثم سألته نجاة الدنيا، ودي عشان تعلمنا الدرس. فلا نغفل عن الدعاء إخوة الإيمان والإسلام، بهذا القدر هنكتفي، ein Kudr Baqa wa kana liqa' nuwasil.
Den letzten Teil, den wir erwähnen, ist ebenfalls basierend auf ihrer Dua, die sie gesprochen hat. Wir wiederholen die Dua von Anfang, indem sie gesagt hat, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Firaun und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Wir haben erwähnt, weshalb sie gesagt hat, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten. Ein weiterer Vorzug, den man entnimmt, dass sie die gesunde Gewichtung hatte, indem sie zuerst mal den Erfolg in der Akhira darum gebeten hat, um dann erst den Erfolg in der Dunya, indem sie gesagt hat, oh Allah, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten. Yani ihr primäres Ziel und ihr höchstes Ziel ist, das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen und ein Paradiesgarten, ein Haus im Paradiesgarten bei Allah subhanahu wa ta'ala zu haben. Und dann erst hat sie darum gebeten, dass sie yani in der Dunya vom Werk von Firaun und von den Ungerechten yani, gerettet wird. Und da sehen wir, wie der Muslim yani, ticken sollte, indem man, wenn man sagt, dass die Akhira, dass das Paradies mein primäres Ziel ist, dann sollte es auch deine primäre Sache sein, dass du Dua machst, um das zu erlangen, bevor du Dua machst, um jedes andere weltliche oder ähnliches. Und ob ihre Dua erhört worden ist, sehen wir als Khadija radiallahu anha verstorben ist, indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam traurig war und er geweint hat und Jibril alaihi salam gekommen ist und ihm gesagt hat, oh Muhammad, ich überreiche dir den Gruß von Allah Und er sagt dir, sei nicht traurig, wahrlich, sie ist in einem Haus aus Gold zwischen Asia und Maryam. Möge Allahs Wohlgefallen auf ihn lassen. Und Asia ist wer? Ist die Frau von Pharaon. Das heißt, hier sehen wir, in dieser Überlieferung sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Dua sehr wohl erhört hat und ihr ein Haus bzw. ein Schloss im Paradiesgarten erbauen ließ. Das heißt, liebe Geschwister, man sollte, wenn man seine Dua macht, sollte man eine gute Dua machen. Man sollte zuerst die Akhira bitten, bevor man die Dunya bittet. Man sollte achten, dass man keine Dua gegen jemanden macht. Und man sieht oft, dass die Eltern, wenn sie yani, sauer sind auf ihre Kinder oder ähnliches, dass sie vielleicht in der Unachtsamkeit eine Dua sprechen gegen die Kinder. Ja, und das ist eine gefährliche Sache, auch wenn es nicht oft als gefährlich gesehen wird. Und weil man es aus dem Zorn heraus macht, jedoch sollte man versuchen, seinen Zorn zu zügeln. Denn, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, macht keine Dua gegen euch selbst und macht keine Dua gegen euer Vermögen und macht keine Dua gegen eure Nachkommen. Denn vielleicht ist es in einer Stunde, in der die Dua erhört wird. Und hier sehen wir, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit einer Gruppe unterwegs war und einer der Gefährten sozusagen sein Reittier yani verflucht hat, weil es nicht vorangehen wollte. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies gehört und dann hat er gesagt, wer ist derjenige, der sein Reittier verflucht hat? Und dann hat er gesagt, das bin ich. Und dann hat er ihm gesagt, komm mit uns weiter ohne dein Reittier und lass dein Reittier zurück. Wir wollen nicht von jemandem yani begleitet werden, welcher verflucht worden ist. Das heißt, seine Dua wurde in diesem Moment erhört. Das heißt, für dich als Vater oder als Mutter ist natürlich auch wichtig, egal was seine Kinder anstellen oder egal wie sie dich yani sauer machen, egal wie zornig du bist, dass man sich zurückhält und nicht Dua gegen seine Kinder macht, weil vielleicht ist es eine Stunde, in der die Dua erhört wird bei Allah subhanahu wa ta'ala. So viel zur Erläuterung dieses Verses. Ich sage diese Worte bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch in Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.